Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. So wünscht es sich doch an jeder von uns. Gott spricht uns direkt an. Das Wort geschieht zu uns. Er spricht uns direkt an. Und da gibt es doch gar keinen anderen Weg. Da muss man doch gehorsam sein. Wenn Gott sagt, direkt zu mir, geh hin und tu etwas, dann kann ich doch gar nicht mehr ausweichen. Dieser Jona, von dem hier die Rede ist, der ist kein unberührtes Blatt. Der ist quasi ein Profi in seinem Job. Er war Prophet im Reich Israel unter dem König Jerobeam II. Ich lese dazu nur einen kleinen Vers aus 2. Könige 14, den Vers 25. Er stellte wieder her, also der König Jerobeam II., das Gebiet Israels von Hamat bis ans Salzmeer nach dem letzten Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht, Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Also ein erfolgreicher Prophet mit einer professionellen Vergangenheit. Jona ist es gewohnt, Gottes Aufträge auszuführen. Doch was geschieht? Nun kommt die erste Überraschung, dafür habe ich auch ein Bild, kannst du vielleicht mal einblenden. Jona geht nicht nach Ninive, wie er eigentlich sollte, sondern er flieht. Er kneift. Wörtlich, er will dem Herrn aus den Augen kommen. Die Ereignisse sind bekannt. Er heuert auf einem Schiff an, er will nach Tarsis. Nun ist Tarsis nicht gerade um die Ecke, sondern am Rande der damals bekannten Welt, nämlich in Südspanien. Also eine ganz schön weite Reise. So weit wie er denken konnte, so weit wollte er weg von Gott, nach Tarsis. Ein Sturm kommt, wieder ein Bild. Das Schiff gerät in Seenot und als letzten Ausweg schlägt Jona vor, ihn ins Meer zu werfen, da er die Ursache für das Unwetter ist. Jona wird ins Meer geworfen, Bild 3. Weg ist er und das Meer beruhigt sich. Mission fehlgeschlagen. Hätte sich doch Gott einen besseren Propheten oder Missionar aussuchen sollen. Aber der Mission des Jona war doch ein kleiner Achtungserfolg beschieden. Vers 16 in Kapitel 1 von Jona. Und die Leute, also die Seeleute auf dem Schiff, fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Also sie waren überwältigt von dem, was passiert war. Jona ins Meer und der Sturm hat sich beruhigt. Aber die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Gott will Jona nicht strafen, so nach dem Motto, du hast mir nicht gehorcht, also deswegen musst du zu den Fischen. Gott will Jona läutern und er will ihn für seine eigentliche Aufgabe zurüsten. Es geschieht etwas Fantastisches. Das nächste Bild. Jona sinkt auf den Grund des Meeres und ein großer Fisch verschlingt Jona, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches bleibt. Vielleicht das nächste Bild. Da ist er im Bauch des Fisches. In diesen 3 Tagen begegnet Jona Gott und er begreift seine Abhängigkeit von ihm. Ich lese dazu die Verse 2 bis 10 aus dem Kapitel 2 des Jona-Buches. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgab mich und ging mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und meine Gebete kamen zu dir in deinen heiligen Tempel. die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Der Fisch muss Jona wieder ausspeien und freigeben. Das nächste Bild. Ups. Ob das ein Wal war, darüber streiten sich die Gelehrten. Auf jeden Fall, es war ein sehr großer Fisch, dass Jona 3 Tage überleben konnte. Berufung, die zweite. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Jetzt gibt es kein Wenn und Aber mehr. Jona gehorcht. Das nächste Bild. Das ist die Stadt Ninive, ein kleiner Ausschnitt. Jonas Auftrag war nicht einfach. Er sollte in einer der größten Städte des damaligen Kulturkreises, dem Zentrum des Assyrischen Reiches, Gottes Gericht predigen. Auf der einen Seite hat Jona Angst. Andererseits ist er natürlich hoch motiviert, dem Feind, dem erklärten Feind Israels, das Gericht zu predigen. Seine Botschaft war, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Er macht sich auf den Weg, das Buch Jona schreibt, 3 Tagesreisen groß war die Stadt und als er 1 Tagesreise drin war, hat er angefangen mit seiner Botschaft. Und wieder geschieht etwas Unerwartetes. Anstatt den fremden Mahner zu verspotten oder ihm vielleicht noch Schlimmeres zuzufügen, erreicht seine Mahnung offene Herzen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf in seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Auf Jonas Botschaft reagiert Ninive überraschend. Die Einwohner, allen voran der König, zeigen Reue, tun Buße, hüllen sich in Sack und Asche. Man muss sich das vorstellen, ein ganzes Volk hüllt sich in Säcke. Der König setzt sich in die Asche, ein vollkommenes Bild der Reue und der Trauer. Und alles fastet, nicht nur die Menschen, auch die Tiere. Das ist ein vollkommenes Bild der Reue, der Trauer und der Umkehr. Was passiert nun? Das nächste Bild. Das ist unser Jona. Jona geht aus der Stadt hinaus. Jetzt macht er was ganz Interessantes. Er lässt sich östlich der Stadt nieder und baut sich dort eine Hütte. Warum östlich der Stadt? Die Stadt Ninive, die ist geografisch so gelegen, dass im Westen der Stadt ist ganz plattes Land und im Osten der Stadt sind Hügel und Berge. Und Jona hat gedacht, ich suche mir jetzt einen Logenplatz. Ich möchte von meinem Logenplatz aus beobachten, wie Gott die Stadt Ninive zerstört. Das war der Wunsch, den Jona tief im Herzen hatte. Ich will jetzt sehen, wie Gott diese Sünder, wie er sie bestraft, wie er das prophetische Wort, was ich an die Leute von Ninive weitergegeben habe, wie er dieses Wort wahrmacht. Er sitzt im Schatten dieser Hütte, bis er sieht, was der Stadt wohl geschehen würde. Seht ihr ihn da, wie er sitzt in der Hütte? Tief in seinem Herzen wünscht er sich das Strafgericht, aber er hat doch irgendwo ganz in seinem tiefsten Inneren die Ahnung, dass Gott Ninive verschonen wird. Das hat irgendwo ganz tief, hat es in ihm genagt, wie so ein Zweifel, Gott wird sie doch verschonen. Und Gott verschont Ninive. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Dieses Handeln Gottes versetzt Jona in Rage. Eine kaum verständliche Reaktion. Er entbrennt in einem aus seiner Sicht heiligen Zorn, das Wort Zorn steht in unserem Text drin, er entbrennt in einem heiligen Zorn. Dieser Zorn gipfelt darin, dass er nicht mehr leben will. Jona ist so enttäuscht und ist so aufgebracht, dass er sagt, mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich möchte nicht mehr leben. Er ist tief enttäuscht und hadert mit Gott. Musste er erst diese dramatischen Dinge erleben, musste er erst auf dem Meer Schiffbruch erleiden, musste er erst 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches zubringen, um dann zuzusehen, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt? Was soll Gott mit so einem störrischen Propheten anfangen? Soll er sich auf einen Disput, auf einen theologischen Disput mit Jona einlassen? Oder soll er ihm autoritär seine Entscheidung kundtun? An dieser Stelle offenbart sich Gottes Wesen auf besondere Weise. So wie er gegenüber Ninive gnädig war, will er seine Liebe auch Jona zeigen. An einem Bild veranschaulicht er Jona seine Beweggründe für Ninives Verschonung. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, lieber möchte ich tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst, um der Staude willen? Und Jona sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Du hast sie nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verging. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. An dieser Stelle endet das Buch Jona. Und das letzte Zeichen in diesem Buch ist ein Fragezeichen. Das letzte Zeichen im Buch Jona ist ein Fragezeichen. Es bleibt vollkommen offen, was Jona daraus macht. Ob er begreift, was Gott ihm sagen will. Ob er Trost findet in seinem Zorn. Warum erzähle ich diese uns allen bekannte Geschichte? Ich meine, sie stellt uns allen, die wir Jesu Nachfolger sind, einen Spiegel vor die Augen. Es geht nicht darum, in Jona ein abschreckendes Beispiel zu finden. Jona wird vielfach als Feigling bezeichnet oder als verstockter Fanatiker tituliert. Wir sollten uns vielmehr prüfen, wie sehen wir unseren persönlichen Auftrag von Gott und wie nehmen wir ihn wahr. Gottes Auftrag an uns ist meist weniger spektakulär, aber er fordert unseren Mut genauso heraus wie damals bei Jona. Gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker. So hat Gerhard auch vorhin aus Matthäus 28 vorgelesen. Das ist unser Auftrag, den wir als Nachfolger Jesu haben. Geht hin, ähnliche Worte wie bei Jona, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. In unserem persönlichen Fall muss das nicht gleich eine Reise nach Ninive sein, direkt ins Herz des Feindes. Vielleicht ist es eine Einladung, die wir aussprechen sollten zu einer Gemeindeveranstaltung, wo wir unsere Freunde, unsere Nachbarn einladen zu einer Veranstaltung der Gemeinde. Vielleicht ist es einfach ein Zeugnis in einem Gespräch, wenn wir merken, oh, das Thema kommt auf Gott, kommt auf Themen, wo wir unseren Glauben ins Gespräch bringen können, dass wir da mutig sind und unseren Glauben bekennen. Vielleicht ist es eine praktische Hilfe in einer Notsituation im Alltag oder ganz einfach das gelebte Christsein. Fliehen oder hingehen. Gottes Haltung gegenüber der Sünde ist heute noch genauso wie die von Jona. Gott verabscheut die Sünde und heute wie damals gilt, der Tod ist die Folge der Sünde. Diese Gerichtsbotschaft, die ja das Wesen der Botschaft von Jona war, ist auch heute noch Teil unseres Evangeliums. Es wäre jedoch zu einfach und es wäre auch Gottes Wesen nicht gerecht, würde man das Evangelium darauf reduzieren. Gott ist ein konsequenter und gerechter, aber auch ein liebender Gott. Wenn Gott Gericht androht, ist das immer mit dem Angebot der Gnade gekoppelt. Gott liebt seine Schöpfung und nichts ist ihm ferner, als sie zu zerstören. Ob am Beispiel Ninive oder bei Jona oder bei dir und mir. Angesichts der Reue der Menschen von Ninive verschont er sie. Gerade der Umstand, dass Ninive eine heidnische Kultur und erklärter Feind von Israel war, zeigt Gottes Größe auf. Es ist viel einfacher, einem Menschen, den ich liebe, gegenüber gnädig zu sein, dass ich da mal ein Auge zudrücke. Aber jemand, der mir nichts Gutes will, der mein Feind ist, dem gegenüber Großmut und Gnade und Liebe zu erweisen, das ist unendlich viel schwerer. Wie sagt er? Und mich sollte nicht jammern, Ninive. Auch Jonas Ungehorsam ahndet Gott nicht mit Strafe. Mit Geduld und Liebe erweist er sich ihm gegenüber als wohlwollender Lehrer. Mit unwiderlegbaren Argumenten. Er erzählt ihm eine Geschichte, gegen die Jona keine Einwände mehr machen kann. Er lässt Jona an seinen Beweggründen und Motiven teilhaben. Er öffnet Jona einen Blick in sein liebendes Vaterherz. Seine Botschaft an Jona ist, es geht nicht um Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit willen, sondern es geht um Liebe und Vergebung. Und nun zu uns. Wir haben Gottes Liebe und Barmherzigkeit in unserem Leben erfahren. Durch die Annahme von Jesu Opfer am Kreuz haben wir vor Gott Gnade gefunden. Wie Jona sind wir aufgefordert, mach dich auf und predige. Zeige deinen Mitmenschen Gottes Ausweg aus dem Strafgericht. Zeige deinen Mitmenschen Gottes Liebe und sein weit offenes Vaterherz. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist unsere Botschaft. Ganz einfach. Das ist unsere Botschaft, die wir für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn, für unsere Freunde haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hörst du Gottes Auftrag? Hörst du Gottes Auftrag und bist du versucht zu fliehen? Wenn du Gottes Auftrag gerecht werden willst, kannst du das nur, wenn du die Welt mit Gottes liebenden Augen siehst. Wenn dein Zeugnis neben der Warnung vor den Folgen der Sünde auch den Hinweis auf Gottes Liebe beinhaltet. Durch Gottes Heiligen Geist wirst du Führung und Leitung erfahren, vielleicht aber auch Lehrstunden wie Jona. Ich möchte mal auf dieses Bild hinweisen. Das Bild hat mich sehr beeindruckt, wie Jona da in seiner Hütte sitzt. Das ist für mich das Bild eines Menschen, der mit seinem Leben in dem Moment überhaupt nichts mehr anzufangen weiß. Er ist total zerknirscht, er ist total aufgebracht und er hat keine Zukunft. Er hat einen Auftrag bekommen und diesem Auftrag ist er aus seiner Sicht nicht gerecht geworden. Er hadert mit Gott. Er ist so verzweifelt, dass er sich von Gott den Tod wünscht. Siehst du dich in diesem Bild von Jona in der Hütte, der verzweifelt ist, der krampfhaft nach einem Weg sucht, der krampfhaft von Gott erfahren will, was hast du mit mir vor? Oder hörst du mit deinem Herzen Gott offen zu, mit der Motivation, ich möchte von Gott etwas erfahren, ich möchte von Gott Zurüstung erfahren für meinen Lebensweg. Wenn du in Anfechtung oder Zweifel bist über Gottes Weg mit dir und es dir so geht wie unserem Jona auf dem Bild, bleib nicht so sitzen, sondern lass dich von Gottes Argumenten der Liebe neu motivieren und mach dich auf den Weg. Gott baut sein Reich mit schwachen Menschen, die er im richtigen Moment zurüstet und die er in Liebe begleitet. Gottes Motivation ist die unendliche Liebe zu seiner Schöpfung. Ich lese aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Amen.